und Matzko. Der Podcast.
Müller und Matzko, die Milfschnitten, der Erfolgspodcast mit dem zweiten Teil unseres ersten Live-Podcasts, den wir aufgezeichnet haben, im Roxy in Ulm am Uhrenvergleich 9. Mai. Und wir haben große Themen gehabt, nämlich warum Fliegenschiss? Nein, wir nehmen die großen Themen, wir kümmern uns um Demokratie, why not, unser Thema, und um Rassismus. Und unser Stargast an diesem Tag war Roger Reckless, Bayern-Rappern bekannt.
Ja, also der zweite Teil mit krassen Talk, und bleib mal bis zum Ende dran, weil dann kommt noch der mega krasse Freestyler-Rap und Müller an krass Hammond-Orgel. Also check das aus. Jo, viel Spaß, Leute.
Nochmal herzlich willkommen zurück zum Erfolgspodcast Müller und Matzko, von Ariane Müller, preisgekrönte Comedy-Star, Pianistin.
Bei dem Erfolgspodcast noch auf dem Boden bleiben, ist nicht leicht.
Ist es nicht leicht.
Es ist schwierig.
Es ist schwierig, mit Erfolg umzugehen.
Da rauszugehen und zu sagen, okay, ich bin bei Müller und Matzko, der Podcast, dabei, aber ich rede trotzdem noch normal mit den Leuten. Das wird immer schwieriger. Wir mussten jetzt hier die ganzen kreischenden Teenager zusammenschlagen lassen und wegbringen lassen, weil wir gar nicht durchgekommen sind. Ja, vor lauter Fame. Es ist so krass. Wie ist es bei dir in München? Hey Matzko, ich war neulich in München, gespielt, Show, hinterher stehen wirklich Leute da. Wir sind Podcast-Fans. Kein Witz.
In Ebersberg.
In Ebersberg hinter...
Sie hatten ja nichts.
Und dann ich so... Was stimmt gab ja nicht mit euch? Und so, und die so, ja, wir haben jeden Podcast, voll Grüße an Matzko, so geil. Also die sind eine Suchtpotenzial-Show von uns gekommen, und dann wollten sie hinterher Autogramme und alles, und ich sollte dich dann grüßen, und die waren halt verstörend jung. Also ich dachte immer, dass unsere Hörer...
Alte Männer auf den Azoren sind.
Alte Menschen sind, die dich...
Es gibt tatsächlich einen.
Dass die dich im Fernsehen sehen und das als sexuelle Stimulation benutzen.
Na, jetzt müssen wir mal auch am Boden der Tatsachen bleiben. Ich moderiere nur beim Regionalfernsehen. Aber trotzdem, da bin ich daheim.
Da bist du da. Aber pass auf, Matzko, ich dachte, dass so perverse Matzko-Gucker im Fernsehen, dass das unsere Hörer sind. Jetzt habe ich eben rausgefunden, es sind jugendliche Menschen, die voll gut drauf sind und voll im Leben sind. Und dann frage ich mich...
Ein paar Perverse.
Hören aber trotzdem unseren Podcast.
Fußfetischisten.
Fußfetischisten
sind
noch dabei.
Gibt es tatsächlich, wollen von mir Socken kaufen.
Und der Mann auf den Azoren, der ist auch krass.
Und
ne?
Das Krasseste, was mir jemals passiert ist, mir hat einer geschrieben, der wollte ein Foto haben von der Rückseite meiner Arme, also von den Falten hinten da. Der hat auch eine genaue Anweisung mitgeschickt, wie ich den Ellenbogen abstützen soll. Um das dann jemand.
Die Leute so scharf zu machen, hey. Oh, Leute, beruhigt euch. Ja, das ist halt auch schon wahnsinnig sexy. Ich kann das verstehen. Ich hätte auch voll gerne so ein Foto davon. Und genau, die Hörer, die das jetzt hören, die wissen jetzt nicht, was du da gemacht hast. Die denken, dass du nackt bist oder so. Tatsächlich hat Caro komplett Klamotten an und hat nur ihren Ellenbogen. Aber die Leute sind schon so durchgedreht.
Jetzt zerstört doch nicht alle Illusionen. Ja, wir müssen so ein bisschen Sexiness irgendwie... Egal, wir müssen den Swag aufdrehen. Dafür brauchen
in
wir
Swag.
Bitte David Mayonga, Roger Reckless. Woohoo!
Unser Stargast. Der bescheidene Hütte. Ja, Mann, mit einer geilen Ghetto-Faust-Begrüßung stürmt er die Bühne im Ulmer Roxy. Er sieht gut aus, er trägt eine Wollmütze, obwohl gar nicht mehr Winter ist. Ich freue mich mega. Ich habe ihn erst heute kennengelernt. Ihr seid ja schon alte Schulfreunde so gefühlt, ne? Ihr beide habt schon richtig was erlebt schon, so beim Ringelstädter auf der Couch gesessen und so, oder?
Also, unter dem Namen Roger Reckless, du bist wirklich ein totaler Star in Bayern.
Naja.
Rapper, doch.
Naja.
Mega.
Star.
Everybody Bayern. Loves you. Bayern 3 Moderator, nebenbei bemerkt auch noch, ja, lange gewesen. Also
welche Sendung?
Ich habe den vom Jugendsender gewährten UKW-Fenster in Bayern 3 moderiert. Das waren 2 Stunden am Abend, jeden Tag, wo sie gesagt
jeden
haben.
Jeden Tag?
Ja, also halt Montag bis Freitag. Und okay. dann hieß es, da dürft ihr jetzt mal euer junges Programm machen.
Da dürft ihr die crazy Musik spielen, hat zusammen mit Verena Fiebiger.
Genau.
So aber das machst du nicht mehr.
Nee, weil dann hieß es so, ey, wir haben jetzt den Altersdurchschnitt echt um ganze paar Jahre runtergekriegt. So, vielen Dank, ciao.
Hör auf, die alten Leute zu verbrennen.
Ja, genau. Was macht denn schon wieder? Macht denn schon wieder ein Rap, der Bue? Ja,
hast du etwa Rap aufgelegt?
Ja, ja, auch das. Und das auch live im Radio getan. Das war sehr schön.
Jetzt bist du ja auch noch studiert. Ja. Pädagoge. Jetzt hast du ja vorhin Merle und Sophia, die Friday for Future Kids hier aus Ulm. Du hast Jugendarbeit geleistet, München, beim Kreis Jugendring hast du gearbeitet. Wie waren denn die Jugendlichen drauf, die du da so hattest? Würdest du jetzt von denen aus sagen, boah, gefährlich, die sollten besser nicht wählen gehen mit 16?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, wir waren in einem, also die Jugendlichen, ich liebe sie alle immer noch, nach wie vor.
Nee, ich versuch
tatsächlich jetzt eine gute, gehaltvolle Antwort auf die Frage zu geben. Wir hatten Jugendliche, die definitiv kein Interesse hatten an Politik, weil sie das Gefühl hatten, sie können eben nichts ändern. Sie hat eben nicht dieses Feuer, das die beiden jungen Damen vorher hatten, die gemerkt haben, wir müssen da rausgehen und wollen was ändern. Die kamen aus anderen Lebenswelten. Die hatten wahnsinnig viel Stress, nicht nur im Elternhaus, sondern auch einfach nur in der Gesellschaft, in der sie groß geworden sind. Da waren 99,9% mit Migrationshintergrund, die das Gefühl bekommen haben, seit sie halt angefangen haben, laut zu sprechen, dass sie nicht dazugehören. Und genau deswegen hatten die auch nicht das Verlangen, teilzuhaben an der Politik. Und das war mitunter unsere Aufgabe, denen das nahe zu bringen, dass genau das Wichtige ist, dass die ihren Mund aufmachen und teilhaben und quasi sich das Recht nehmen, laut zu sprechen und ihre Sorgen und Nöte halt kundzutun. So. Und es war aber nicht einfach, weil nämlich unsere Jungs auch so geredet haben, Alter, was soll ich denn machen, was soll ich tun, wenn er labert, ich gib ihn einfach. Und ich so, nein, Harry, gib ihm nicht einfach.
Von welchem Ort sprichst du gerade, wo du jetzt als Sozialarbeiter tätig warst?
München.
München, genau. München, also Berg am Laim ist der Stadtteil. So richtig City. Okay. Genau, also es gibt in München ja mehrere Stadtteile, die so nichts zu tun haben mit der Maximilianstraße und der Bussi-Bussi-Gesellschaft. Und da war ich immer unterwegs. Also Hasenbergel, Berg am Laim, Neuperlach, das sind so sehr dicht besiedelte Stadtviertel. Und da ist die Kaufkraft nicht so hoch.
Dein Motto ist ja, Reckless tut Dinge. Also Reckless muss man jetzt nochmal erklären, ist ja dein alter Ego, also quasi die Bühnenpersona, ja. Roger Reckless als Musiker. Privat David Majonga, jetzt hast du neben den ganzen Dingen, die du tust, auch noch ich würde so weit gehen, das als Standardwerk zu bezeichnen. Ich empfehle Ihnen wirklich von Herzen dieses Buch. Es heißt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. Unser Thema ist ja heute Demokratie, why not? Erschreckend, dass du dieses Buch schreiben musstest, finde ich immer noch, weil du bist ja ein eingeborener Bohre, also Markt Schwaben, aber trotzdem hast du wirklich Ablehnung auch erfahren und das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Die Geschichte beginnt, dass du eine AfD-Veranstaltung in München im Westend besucht hast, so eine halboffene Veranstaltung. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal erzählen, weil du bist ja offen rangegangen in die Partei.
Ja, also mir ging es tatsächlich einfach darum, ich wollte einfach schauen, wie die Leute so untereinander sind und wie die sich so in ihrem Umfeld einfach so aufführen. Das hat mich interessiert. Da ging es mir in erster Linie gar nicht ums Buch. Ich wollte einfach als interessierter Bayer mir das einfach mal anschauen, weil ganz viele Leute in meinem Umfeld gesagt haben, na du, also die AfD, die ist einfach wichtig, das müssen wir Demokratie aushalten können. Und ich war so, okay, ja, ich find's schwierig, einfach weil ich bin, wie ich bin und so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe mit der Partei einfach andere Probleme aufgrund dessen, weil die mich ablehnen, so habe ich gedacht. Und dann dachte ich, muss ich mal hinschauen, muss ich mir mal angucken, wie die sind. Man kann zu diesen zwei wöchentlichen Treffen, das nennt sich Infostammtisch, das ist nicht öffentlich, es ist halb öffentlich, man muss sich anmelden, muss seine E-Mail-Adresse und seine Telefonnummer preisgeben und dann wird einem erst der Ort gesagt, wo das stattfindet. Was ich schon ein bisschen dubios fand, so ein bisschen weird, aber ist ja okay, können sie ja machen. Und dann gehe ich da hin und die ersten paar Minuten waren eigentlich die krassesten überhaupt Anfangsminuten von einer politischen Veranstaltung, die ich mir überhaupt nur, also das kannst du dir nicht ausdenken, was da passiert ist. Und ich betrete den Raum und habe so ein bisschen, klar, so ein bisschen Angst, aber ich bin jetzt auch, wie sagt man, ich kann mich wehren, so. Und also verbal auch.
Verbal und aufs Maul.
Nein, das hast du gesagt. Auf jeden Fall gehe ich da rein und dann sagt der Veranstalter zu mir so, ah, guten Tag, Sie sind der Herr Majonga, Sie sind Roger Reckless, Sie arbeiten beim Bayerischen Rundfunk, Sie sind Rapper. Und ich so,
Ja, Mann.
Ja, es ist super weird.
Also die haben dich voll abgecheckt.
Genau. Und das ist das Ding, so kein anderer wurde so begrüßt, so. Aber die checken halt alle Leute aus, die da sich anmelden, um zu wissen, wer halt da kommt. Und dann ich so, ja, okay, ja, servus halt. Und setzen Sie sich doch da hin, dann setze ich mich hin. Und dann nehme ich Platz und dann sagt eine Dame gegenüber von mir, ihr glaubt, du bist auf der falschen Veranstaltung.
Okay.
Bei einer demokratischen Partei sitze ich da, ne? Ich sitze einfach, ich habe nichts getan. Ich komme einfach nur an. Okay. Meine Existenz stellt in Frage, ob ich auf der richtigen Veranstaltung bin. Und ich so, ja, ich muss mir das doch anschauen. So, bin in Münchner, bin in Bayern, muss doch schauen, was da los ist. Dann kommt die Wirtin rein, während ich das noch sage, und spricht mit einem anderen Gast so, was er denn zum Trinken will. Und der bestellt einen Russen. Und sie zetert los in einer Lautstärke. Russ darf man nicht mehr sagen. Neger darf man auch nicht mehr sagen. Überhaupt nichts mehr darf man sagen. Und ich sitze da und schaue sie so an, so quasi, well, hey.
Jetzt muss man sagen, ist das Getränk Neger bekannt in Baden-Württemberg?
Sowas trinken wir nicht, nee.
Es ist ein Cola-Weizen, genau.
Cola-Weizen.
Ein Cola-Weizen, also ein Weißbier mit Cola. Und man hat es früher so genannt.
Diesel heißt es bei uns, Diesel.
Genau, so hieß es bei uns auf dem Land auch, nachdem wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass es Neger genannt wird. So.
Tatsächlich?
Ja, okay. Und in Bayern stand es ewig lang noch auf den Karten, bis dann der Hamado Di Parma, ein Münchner, der jetzt in der Antidiskriminierungsstelle arbeitet, sich dafür eingesetzt hat, dass es von der Karte verschwindet und dafür die krassesten Anfeindungen und Morddrohungen bekommen hat. So.
Okay.
Dafür, dass so ein Wort nicht mehr auf einer bayerischen Wirtshauskarte steht. Egal, auf jeden Fall schaue ich sie an und sie schaut mich an und sagt, Neger, Neger. Und ich war so, okay, ich kann jetzt, entweder flippe ich jetzt aus, ich bin erst eineinhalb
Kellnerin
Minuten.
Kellnerin jetzt aber.
Die Wirtin.
Das heißt, quasi, die war gar nicht in der Partei oder so, sondern.
Naja, also wenn du als Wirtin die Partei zu dir reinlässt, so, dann bist du auf jeden Fall down mit denen. So. Dann habe ich mir echt gedacht, so, okay, entweder ich flippe jetzt aus und sag jetzt, hey, sag mal, spinnst du? Und hab mir gesagt, aber dann erfahre ich ja nicht, wie die drauf sind. Dann erfahre ich ja nicht, was passiert. Also habe ich nur geguckt. Und dann geht sie. Und dann kommt sie wieder zurück mit einem Cola-Weizen in der Hand. Das niemand bestellt hat. Kein Mensch. Und ich sitze immer noch da und bin so, boah, das gibt's nicht, was hier los ist. Und dann schreit sie hinter mir wieder, Neger, Neger, Neger. Und ich so, hä? Und niemand hat es bestellt. Und dann sagt der Typ, der vorher einen Russen bestellt hat, nein, einen Russ hab ich bestellt. Und sie so, kein Neger. Ja, was macht man da? Und dann schaut sie mich wieder an und ich so,
nicht wirklich.
Und stellt es mir hin und sagt so, dann stell's mal da her. Und stellt mir das Cola-Weizen vors Gesicht. Und in meiner grundfreundlichen Idiotie habe ich gedacht, vielleicht ist es ja jetzt ihr Friedensangebot. Und dann nimmt sie das Glas wieder, zirkt O, also trinkt und stellt es wieder hin und geht.
Sie hat es ausgetrunken?
Nee, sie hat es nicht ausgetrunken, sie hat einfach sie hingestellt.
Sie hat angesoffen und ihn wieder hingestellt.
Ja. Okay.
Und dann saß ich da und war so, oh fuck, und das geht jetzt noch 2 Stunden so. In den paar Minuten habe ich so viele Momente aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit wieder angetriggert bekommen, was ich dachte, dass schon vorbei ist. Ich hatte ja oft gedacht, so, man ist jetzt gesellschaftlich schon ein bisschen weiter. Und diese 2 Minuten haben mir so gezeigt, so, nee, das sind wir noch nicht. Und was dann weiter passiert ist, waren tatsächlich ganz interessante Sachen, weil da fielen Sätze wie, ja, die demokratischen Prozesse sind ja so anstrengend und die Demokratie, das ist auch so ermüdend. Die hatten überhaupt gar keinen Bock auf hier diese ganze Vorbereitung zur Europawahl. Das war für die total alles anstrengend. Und die haben sich dann das Video angesehen von Chemnitz. Da gab es ja ein Video, Ase, du bleibst hier. Wo es um die Hetzjagden ging, genau.
Ach, das ist so kurz erst her alles. Okay. Ach,
ja,
okay.
Das war letzten November.
Früher.
Nee. Das ist richtig.
Weil Chemnitz war doch erst im Sommer, oder?
Letzten Sommer, genau. Und im November war ich da. Und dann haben die das so umgedeutet mit so, also es war ganz schlimm. Die haben dann so ein Video gezeigt von 2 alten weißen Männern, die dann erzählt haben, ja, und Hetzjagden ist ja völliger Quatsch, weil das Video wurde gedreht von einer deutschen, hart arbeitenden Frau, die jeden Tag um 5 Uhr aufsteht. Und das war die Einführung. Und da war ich so, warum braucht man diese Informationen? Was ist jetzt los? Und dann ging es darum, dass quasi die Menschen, die da gejagt wurden, die hätten ja den Trauerzug angegriffen und überhaupt Bier verschüttet auch von den Leuten, die auf dem Trauerzug waren. Wo ich mir auch gedacht habe, so, auf welchem Trauerzug saufst du ein Bier? Aber okay, und dann nachdem das halt so vorbei war und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ihr sitzt einfach da und macht euch die Welt witte, wie sie euch gefällt. So, wenn ihr jetzt sagt, die sind selber schuld, dass sie gejagt werden und gleichzeitig sagt ihr, es gab aber gar keine Hetzjagden so und alle sind sich aber einig darüber, dass es voll okay ist und es gibt kein logisches Problem in dieser Argumentation. Und dann sagt jemand, wie lange wollen wir uns das in Deutschland noch bieten lassen? Und dann sagt derselbe, der vorher gesagt hat, dass die Demokratie so ermüdend ist und dass es so ätzend ist, diese demokratischen Prozesse zu machen, der sagt, bis wir mit dem Knüppel da rausrennen, und dann kommt die Wirtin rein und sagt, Leberkäs. Und ich bin da gestanden und war so, ey, das kann jetzt nicht sein, das kann nicht wahr sein. Ich bin auf einem Infoabend von der Demokratischen Partei und hier sagt jemand, er will mit dem Knüppel da rausrennen. So. Und dann habe ich mich zu Wort gemeldet und gesagt, ich möchte bitte auch kurz was loswerden, weil ich es voll heftig finde, dass es bei euch super läuft in der Demokratie. So. Das ist euer Ding, ihr fahrt gute Ergebnisse ein und es wird die ganze Zeit nur gemotzt. Er hier will sogar mit dem Knüppel da rausrennen. Das macht mir Angst. Und dann sagt derselbe Typ, der das gerade gesagt hat, sagt, das habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Und dann war ich so, okay, hey, wie zur Hölle soll ich mit euch diskutieren? Wie? Also wenn irgendjemand eine Idee hat, bitte, aber ich...
Jetzt können wir ja eigentlich feiern, ja, weil wir haben jetzt gerade 70 Jahre Grundgesetz diesen Monat. Also, und natürlich ist es anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Ja. Und es war bestimmt auch nicht einfach, dieses Grundgesetz irgendwie mal niederzuschreiben. By the way, war die einzige Partei, die übrigens und das einzige Land, das gegen das Grundgesetz gestimmt hat, die CSU damals. Die wollten nicht, dass dieses Grundgesetz verabschiedet wird. Gott sei Dank haben wir es durchgesetzt. Jetzt gibt es ja diese Klausel der wehrhaften Demokratie. Dazu gehört Pressefreiheit. Dazu gehört, dass Antidemokraten, dass man mit denen zumindest spricht. Du warst jetzt offensichtlich bei Antidemokraten, die nicht mal schnallen, dass sie Antidemokraten sind, weil sie eigentlich von der Demokratie profitieren. Eins, worauf sie sich immer wieder beziehen, ist ja die freie Meinungsäußerung. Jetzt ist ja dein Buchtitel Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Das ist dir, dieser Satz wurde dir im Kindergarten gedrückt, an deinem ersten Kindergartentag von einem anderen Kind. Ist ja eigentlich freie Meinungsäußerung.
Well.
Ja.
Also ist es nicht so lange
aber
frei,
Frage,
bis es jemand verletzt?
Nee, die Frage ist, wo hört sie auf? Und das ist die Frage, da wahrscheinlich, in dem Moment, wo es dich verletzt.
Also ich würde auch sagen, in dem Moment, wo jemand verletzt ist durch die freiheitliche Äußerung, kann es von mir aus tatsächlich noch frei sein, aber dann müssen die Konsequenzen auch in Ordnung sein. Mhm. Ich kann nicht sagen oder verlangen, dass ich eine Meinung äußere, die kritiklos hingenommen wird, selbst wenn sie Menschen verletzt. Und das ist, glaube ich, das große Problem gewesen, weil als ich groß geworden bin, so, weil vorher auch jemand gesagt hat, als du meintest, so, das Aufwachsen hier und das Aufwachsen in Bayern hat große Ähnlichkeiten und irgendjemand so, nein, oder nein, und ich verstehe das, wenn man aus einer weißen Perspektive spricht. So. Sprecht mit Menschen mit Migrationshintergrund, sprecht mit Menschen mit dunkler Hautfarbe, sprecht mit Frauen oder mit Menschen, die einfach in irgendeiner Art und Weise anders geartet sind als die mehrheitsgesellschaftliche Norm und die werden euch erzählen, dass es ganz, ganz viele deckungsgleiche Erlebnisse gibt und zwar deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit einfach. Und das ist quasi das Ding, dass wir wahnsinnig viel kämpfen müssen dafür, dass wir sagen dürfen, das verletzt mich. Als ich das erlebt habe als Kind, ich war 3 Jahre, ich habe ja nicht mal kapiert, was es ist. Der Junge sagt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen und ich war so, ja, wo ist er? Neben mir auch nicht. Weil ich wusste ja nicht mal, was das ist. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass ich was anderes bin. Ich war einfach ein Kind, wie alle anderen Kinder auch. Dachte ich.
Wenn wir mit dem Grundgesetz daherkommen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, man muss dem anderen einfach Respekt zollen und wir sind eigentlich gleich. Du hast jetzt gerade gesagt, das Aufwachsen ist ganz interessant. Die Ariane hat mir erzählt, als wir hierher gefahren sind, dass es für sie auch tatsächlich in Ulm manchmal nicht so easy war, weil du halt keine Mundart sprichst.
Ich kann auch schon, wenn also, ich will.
Ja, ich kann es auch, wenn ich will, aber wenn jemand merkt, dass ich es nicht richtig kann, dann schauen sie mir auch immer so an.
Ich fand halt die Parallele so krass, wenn ich auf Tour bin und ich sage, ich komme aus Ulm, dann alle, was? Das hört man ja gar nicht so. Es muss ein super stimmiges Bild sein. Du kommst aus Ulm, dann musst du Schwäbisch, Schwätzer und Sauerkraut, also keine Ahnung. Ja. Die fragen sich halt einfach, was ist da los? Sie kommt aus Ulm, sie spricht aber Hochdeutsch. Die gleiche Neugier ist es halt auch, klar, wenn du eine dunklere Haut hast oder so, warum bist du so braun? Aber die Leute checken teilweise halt nicht, dass es die Frage nicht zum ersten Mal gestellt wird. So ja. Erstens, dass dir die Frage vielleicht mega auf den Sack gehen kann und auch sehr privat ist halt.
Ja, und das Ding ist aber, dass es, genau wie du sagst, es wird immer mit so einer Neugierde abgetan, wird aber im ersten Aufeinandertreffen gefragt. So. Wenn wir alle aber uns mal ehrlich sind, so, wenn wir jemanden treffen mit einer prominenten Narbe im Gesicht, so, dann sind wir uns alle darüber einig, dass das eine private Sache ist, die wir denen nicht fragen. Wir sagen nicht, hallo, warum hast du das im Gesicht? Das macht niemand. Man wartet Vorsichtig, auf den Moment, genau. Man lernt den Menschen kennen und irgendwann wird sich der Moment bieten, wo man das fragen kann. Irgendwann wird das Gespräch vielleicht dahin kommen und so. Und das ist auch völlig okay, weil die Frage alleine ist nicht das Problem. Das Problem ist, warum die Frage so aufgeladen ist. Und die Frage ist so aufgeladen, weil man immer wieder das Gefühl bekommt, dass man eben nicht daherkommt oder nicht dahin gehört oder irgendwas eben komisch ist. Und dass man merken muss, wenn man diese Frage stellt, dass man sich eben in eine Reihe von diesen ganzen Leuten stellt, die ausgeschlossen haben. Selbst wenn man das selber nicht wollte. Selbst wenn man selber überhaupt gar keinen negativen Impuls hat, sondern wirklich so gerne wissen möchte, wo denn der Mensch herkommt, so, weil er eine dunkle Hautfarbe hat und sich nicht fragt, warum ist das eigentlich für mich das Wichtigste? Warum kann ich nicht sagen, ach, das ist der David, der ist aus, wo haben Sie gesagt, München? Aha, interessant. Warum kann mir das nicht reichen? Warum kann ich mir nicht erst Zeit nehmen, um den Menschen kennenzulernen? Weil ich in einer Gesellschaft lebe, die mir sagt, es ist wichtig, was die Äußerlichkeit halt tut. Es ist wichtig, dass jemand zum Kulturkreis dazugehört, äußerlich, innerlich und sprachlich. Und das ist halt, wir befeuern quasi immer wieder diese Strukturen, und zwar nicht nur im Rassismus, sondern im Sexismus genauso oder im Ausschluss von Menschen mit Behinderung und der LGBTQT. Es ist quasi immer dasselbe Muster. Wir schließen Leute aus, weil wir Strukturen gelernt haben, die wir irgendwann nicht mehr hinterfragen und einfach so weiterleben.
Du hast gerade angesprochen die Parallele, weil wir sind ja auch ein feministischer Erfolgspodcast.
Yeah.
Die Parallele zum Sexismus, ja. Nämlich in deiner Zusammenarbeit mit der Kollegin Verena Fiebiger. Da hast du auch immer oft gedacht, ja, ich mag ja Frauen, ich habe selber eine. Ich finde es cool, dass sie auch arbeiten geht. Frauen geil.
Ja, meine Mutter, alleinerziehende Mutter.
Ja, dann kennst du dich ja aus. Ja. Aber dann hat die Verena irgendwann zu dir gesagt, nee, kennst du dich nicht.
Ja, und das war echt krass wichtig zu checken. Ich habe mich immer als Feminist gesehen, so, weil ich auch weibliche Vorbilder hatte und so. Und irgendwann habe ich mit meiner Kollegin, wir haben uns eben gesagt, unsere Sendung ist immer antirassistisch und immer feministisch. Und ich so, ja, genau. Und nicht ganz so, aber fast. Weil ich habe wirklich dann auch so ein paar Sachen gemacht und ein paar Sachen gesagt, so wo dann so Takes waren, wo ich dann einfach so ein bisschen das Gespräch an mich gerissen habe oder auch bei Sachen gesagt habe, ja, aber es ist doch nicht so schlimm, was der jetzt gesagt hat, ist doch nicht so schlimm. Und sie so, doch. Und ich so, ja, aber warum? Sie so, du checkst es nicht, weil du bist halt keine Frau. Du musst es checken. Wenn ich sage, das ist schlimm, dann ist es schlimm. Und ich so, stimmt. Ich habe durch sie und durch diese ganzen Streitereien gleichzeitig gelernt, so, ich mag immer wieder auf Rassismus zu sprechen kommen und das Gefühl haben, so, ja, wir kämpfen gegen Diskrimination und so. Aber ich bin immer noch ein Mann. Ich bin immer noch ein Typ. Ich habe immer noch krasse Privilegien, weil ich ein Typ bin. Auf der anderen Seite gibt es Feministinnen, die Frauen mit dunkler Hautfarbe oder anderen Hautfarben vergessen. So, es war so für mich voll der Augenblick des Erwachens, wo ich gedacht habe, so krass, ich check gar nichts auf einem Bereich, der mir wichtig ist. So. Und dann habe ich versucht, mit der Verena eben zusammen, bei mir die Sensibilität ein bisschen zu fördern und mehr darauf zu achten, wie ich weibliche Themen bespreche, wie ich mich verhalte, wenn ich Sexismus erlebe zum Beispiel. Und das hat wahnsinnig geholfen, weil ich dann dachte, ich bin jetzt voll den Schritt weiter. Und dann, ich habe eine Lesung gemacht und war im Volkstheater in München und habe darüber gesprochen, eben diese Parallelen zwischen Rassismus und Sexismus, dass es so wichtig ist, dass uns das bewusst wird, dass das ein und dieselben Mechanismen sind und dass wir nicht einen Kampf kämpfen können und den anderen nicht. So, wir müssen das halt alle zusammen halt machen. Und dann danach habe ich eine E-Mail bekommen von einer Zuhörerin, die gesagt hat, ja, tolle Lesung und so, aber schade, dass du keine Frau auf die Bühne geholt hast. Schade, dass du die einzigen Frauenbilder, die du gezeigt hast, deine Mutter war, die als Erzieherin halt war, deine Frau, die dir und dem Co-Autor Essen gemacht hat, und Salt and Pepper. Das waren die einzigen Frauen.
Salt and Pepper sind geil.
Ja, ja, klar. Aber ich hab gedacht so, nach der Lesung, ey, ich hab voll auch das gehighlightet und dann gemerkt so, in meiner Welt ist dieses bisschen drüber reden schon was voll Großes. Aber als Feministin, als strugglende Frau ist es quasi noch gar nichts. Und mein erster Impuls war auch so dieses so, ja, aber ich hab doch, wollte ich schon zurückschreiben. Und dann war ich so, nee, das ist genau der Moment, wo ich lernen kann. Und hab ihr gedankt und war so, hey, vielen, vielen Dank, weil ich dachte, ich hab das schon voll gehighlightet und groß gemacht. Und es ist schön, dass du mir spiegelst, dass das noch gar nichts ist so. Und so kann ich eben weiter arbeiten an mir und das halt besser machen.
Ich möchte nochmal zu der Borzen, zu der Kneipe für alle anderen, die nicht bayerisch sprechen, zurückkommen. Wenn diese Kellnerin sagt, sie fühlt sich offensichtlich so, als wenn ihr was weggenommen wird, wenn sie nochmal Neger sagen darf, ja, oder Russe. Hm. Genauso ist es, dass das Feuilleton auch schreit, wenn man sagt, warum bei Pippi Langstrumpf ist der Negerkönig in Südseekönig umbenennen. Hm. Hast du eine Erklärung dafür, dass Leute sich beeinträchtigt fühlen, weil sie das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen in dem Moment?
Das ist jetzt tatsächlich keine wissenschaftliche Einschätzung, sondern nur eine persönliche. Ich glaube, dass Leute Angst haben. Angst haben vor der Zukunft, Angst haben, dass alles komplexer wird und schwieriger. Und in der Vergangenheit war alles noch einfacher geregelt in ihren Köpfen. Und deswegen soll man die Vergangenheit nicht ändern. Und wenn jetzt wir kommen, also mit wir meine ich Menschen, die anders sind als die mehrheitsgesellschaftliche Norm, so, die anders denken, die anders aufgewachsen sind, so, wenn die jetzt anfangen, deren letzten Anker an Normalität und Gesichertheit zu ändern und auf einmal ist der Neger weg und ist der Südseekönig. Ja, aber das ist alles, was ich noch hab. So, weißt du? Ich glaube, deswegen reagieren die auch so aggressiv, weil die Angst haben, dass sie selber was verlieren, dass sie selber quasi nicht mehr klarkommen in der Welt. Weil das steht ja in keiner Relation, also ein Wort zu ändern, damit ein paar Leute nicht verletzt werden.
Die Leute sind angepisst, wenn man ihnen sagt, sie sollen sich verändern. Sie sollen irgendwas anders machen, generell. Ich finde es immer krass, wenn du sagst, das Verhältnis ist ja wirklich piff-paff. Also genau, der eine muss ein Wort weglassen, bringt mich das um? Nein. Aber das regt die so auf, dass sie es wegen jemand anderem aus Rücksichtnahme machen sollen. Das ist ja wie mit dieser Gender-Diskussion, das ist genau das Gleiche. Wenn Leute sagen, hey, wie wär's, wenn ihr sagt, liebe Schülerinnen und Schüler? Was, 4 Silben mehr, fickt euch alle, ich raste aus, so. Wo du denkst, mein Gott, das bringt dich das um.
Schön sprechen, Ariane. Nee, die Kinder da.
Die Leute drehen durch, aber weil es so bevormundend ist. Und
ja.
Da muss man halt irgendwie immer echt mal auch überlegen, wie sagt man es den Leuten? Weißt du, sagt es quasi die Bürokratie, sagt der Staat zu dir, du darfst jetzt nicht mehr das sagen. Und dann fühlen die sich angegriffen. Oder ist es vielleicht so ein Common Sense, wo wir alle sagen, hey, oder auch wenn du schwul als abwertend sagst, das war dieser alte Bushido-Talk. Er hat ja gesagt, hey, wenn ich sage, das ist voll schwul, dann beleidige ich ja nicht die Schwulen. Ich benutze das halt wie ein anderes Wort für Scheiße. Hat er gesagt.
Ja.
Und dann waren halt die schwulen Typen alle so, das macht es nicht besser, Mann. Ja. So.
Das ist so ein Standardmechanismus. Immer wenn jemand was macht, was Leute verletzt, mit denen er irgendwie keine Überschneidungen hat von der Lebenswelt, so, dann marginalisieren die Leute diese Schmerzen. Wenn Frauen sagen, sie werden sexuell belästigt, dann sagen Männer...
Stell dich nicht so an, früher durfte man auf den Hintern hauen.
Man kann ja jetzt gar nichts mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mit Frauen reden soll.
So, das sagen die. Wenn wir sagen, so, ey, wir wollen nicht beleidigt werden und Schmerz empfinden, dann heißt es so, ja, aber man darf ja überhaupt nichts mehr sagen. Sprachpolizei ist da. Und ich sag, man muss sich überlegen einfach, ob man andere Leute verletzen will. So. Wenn Leute sagen können so, ey, mir ist es egal, wie viele Leute ich verletze, mir ist es egal, wie viele Kinder weinen, damit ich meinen Südseekönig nicht habe, sondern meinen Neger im Buch. Da sollen Kinder weinen, da sollen Eltern neben dem Kinderbett sitzen und versuchen, unter Tränen zu erklären, warum sie im Kindergarten so behandelt werden. Das ist mir alles egal. So, wenn die das so erklären können, so, dann sollen die das von mir aus weitermachen. Aber dann darf ich sie als Arschloch und als unangenehme Menschen bezeichnen.
Ist Deal. Ja, klar. Viele Leute haben tatsächlich halt Probleme, sich da reinzuversetzen. Und ich glaube, was heißt viele? Ich glaube, fast jeder Mensch. Also genauso, aber zum Beispiel wie wir Frauen,
das ist ja ein erster Schritt, wir sind zu sagen, auch die Privilegierten. Okay, das ist was, ich sehe was nicht. Wir sind privilegiert, weil wir sind weiß, wir sind Akademikerinnen.
Genau, und dann musst du dich mal reinversetzen.
Wir können unsere Getränke selber zahlen.
So, Frau mit Kopftuch.
Kannst du dich da reinversetzen? Nee, kannst du nicht.
Zumindest sollte halt jeder auch, und jeder auch alte, weiße Mann, ja, viel geschmäht, aber die sollten sich einfach auch mal versuchen, reinzuversetzen. Wie ist es? Wenn du der Typ bist... Mit dem Turban.
Alte, weiße Frauen auch.
Nein, oder halt wirklich, du siehst nicht so aus wie alle.
Schlimm finde ich, wenn man dann irgendwie so verbodyisiert wird. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, dass ich in der Situation war mit 2, 3 Männern verkatert am Tisch, die sich dann ihres Suffes gerühmt haben und dann irgendeiner erzählt hat, dass irgendwie eine Freundin oder jemand hat Stress gemacht und dann war es so allgemein, ja, mit den Weibern hat man halt immer Stress. Und dann dachte ich so, okay, soll ich jetzt was sagen? Ist es jetzt cool, dass ich da bin, weil ich mache dann offensichtlich keinen Stress? Werde ich jetzt meiner Weiblichkeit nicht wahrgenommen? Also bin ich jetzt schon, habe ich schon einen Penis für euch irgendwie einen unsichtbaren? Ist es jetzt super, dass ich hier auch sitzen darf bei euch? Also das finde ich eigentlich viel schlimmer. Genau dieser Satz, den Ariane bestimmt auch schon öfter gesagt, du bist ja ganz schön lustig für eine Frau. Das war übrigens der Kernsatz, weshalb wir überhaupt diesen Podcast angefangen haben. Wir sind ganz schön lustig für eine Frau. Ich finde uns überhaupt nicht lustig.
Ich finde uns nicht so weiblich.
Weißt du, was ich meine? Dieses, du gehörst irgendwie mit dazu so. Du bist ganz schön cool für einen Schwarzen.
Ja, und merkst im Dazugehören, dass du halt gar nicht dazugehörst irgendwie. Genauso diese Sprüche von so, ja nicht du, du bist in Ordnung, aber die anderen, sei doch mal ehrlich, das kannst doch du als der du jetzt bei uns bist, musst doch das auch sehen. Gleiche Geschichte, das kommt halt immer unverhofft einfach aus dem Nichts. Du lebst dein Leben, hast einen Tag, sprichst ein Gespräch und auf einmal kommt irgendwie so ein Satz und du denkst dir so, ach fuck, es ist Sonntag, es hätte alles so geil sein können. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich einen Kommentar droppe so. Und da, glaube ich, fühlt es sich genau gleich an. Diese Einschätzung so, bin ich stark genug, jetzt eine Diskussion führen zu können, wenn ich jetzt einen Kommentar droppe und mir dann anhören muss, also sehr, irgendwas einsetzen.
So reden seine Freunde.
Nein, aber ich meine so irgendwas einsetzen, was den Kommentar halt in irgendeiner Weise klein macht oder wegreden will. So. Dann ist man auf einmal in der Diskussion und manchmal hat man nicht die Kraft und die Energie. Und dann fragt man sich so, okay, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Und ich kenne das Gefühl, wenn man nichts sagt in dem Moment, dass man das krass lang mit sich trägt. Du fährst nach Hause und du denkst drüber nach. Du sitzt zu Hause, schmierst dir ein Brot, denkst drüber nach. Weißt du, das bleibt so lang. Meine Schwester, die hat gesagt so, nee, immer wenn ihr was passiert, also meine Schwester ist eine Frau, dann ist sie in einer Männerdomäne im Tech-Bereich. Das ist so die doppelte Ding. Und dann ist sie auch noch dunkelhäutig. Und sie hat gesagt, sie nimmt es einfach nicht mehr mit. Das soll schön da bleiben bei denen, die Situation verursacht haben. Und die macht es so, wenn irgend so eine Situation ist und jemand irgend sowas droppt, dann sagt sie kurz ihre Meinung, einfach einen Kommentar zu dieser Situation und geht. Damit keiner sagen kann, ja, aber ich wollte doch bloß...
Mic drop.
Genau, Mic drop und raus. Und dann nehmen die Leute das mit. Dann putzen die sich die Zähne. Ja, krass heute, was da los war und so. Und meine Schwester ist voll gechillt und schaut sich irgendwas auf Netflix an und muss nicht drüber nachdenken. Und das fand ich so geil, dass ich versuche, das auch zu machen und lege es auch jedem Menschen ans Herz, das zu probieren. Das fand ich eine super Idee und super Möglichkeit, um sich da ein bisschen von frei zu machen.
Also die Quintessenz, die man aus dem Buch mitnimmt, unter anderem, also der wichtigste Satz war für mich einfach, wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge Menschen verletzen, dann kann ich es einfach auch lassen. Aber du warst jetzt in sehr vielen Talkshows auch. Du warst beim Ringelberger, im BR Fernsehen, du warst im Morgenmagazin, glaube ich.
Ja? Bei Volle Kanne.
Du warst bei Volle Kanne im ZDF.
Du warst bei Volle Kanne.
Ja. Echt mit krass. Ingo Mommsen.
Ja. Ich weiß genau. Nicht, was es ist, aber es klingt geil.
Volle Kanne ist so eine Morgen-Vormittagssendung im ZDF hier. Volle
Kanne. Da gibt es Frühstück und da hat eine Freundin hat zu mir gesagt, so, das ist doch die Sendung, wo immer das geilste Frühstück steht und keiner isst was. Ja. Und ich gesagt habe so, warte, wenn ich da hingehe, okay. Ich habe gesagt, Pfannkuchen will ich haben, und ich baller die Pfannkuchen so weg. Und dann war es so zur Hälfte vorbei und ich habe es noch nicht angerührt gehabt. Und ich so, wie viel Zeit haben wir? Ja, so 2 Minuten und ich Das war. Ich habe es trotzdem nur zur Hälfte geschafft. Ja,
Interessanteste Talkshow, in der du warst, war von ZDF Kultur. Da warst du oft, jetzt kommen wir zum nochmal einen Ringschluss, ein schwarzes AfD-Mitglied geladen und ihr musstet euch betteln, ob man jetzt Neger sagen darf oder nicht.
Eigentlich ging es darum, ob Deutschland ein Alltagsrassismusproblem hat oder ob das nur übersensible Leute sehen. Und da saß ich eben gegenüber von einem AfD-Funktionär mit schwarzer Hautfarbe.
Was? Das gibt es?
Ja, das gibt es. Es gibt sogar was gar nicht so unhäufig. Okay. Auf jeden Fall, der sitzt mir gegenüber und sagt halt so Sachen wie, Neger ist kein Schimpfwort, das ist ein schönes deutsches Wort. Das ist ein schönes altes deutsches Wort, das hat man immer gesagt. Und es ist keine Beleidigung, du machst eine Beleidigung draus. Und ich so, nee. Mich verletzt es, wenn das kommt so. Ja, aber das gehört doch dazu. Hier. Und ich so, willst du mir jetzt erzählen, dass du, als du hier groß geworden bist, so, dass du nicht verletzt wurdest, dass du keine Sprüche bekommen hast, die dich verletzt haben, so. Und er so, ja, natürlich, aber das gehört doch dazu. Wo ich sag so, nee, das gehört eben nicht dazu. Das ist nicht normal. Und der hat quasi alles, was ihm passiert ist, so abgetan. So als ob das völlig in Ordnung ist und dass er aus einer Warte sprechen kann, weil ihm ist es ja passiert. Und wenn er sagen kann, dass es nicht schlimm ist, dann sollten doch alle anderen auch sagen können, dass es nicht schlimm ist. Und ich bin in dieses Gespräch reingegangen mit dem Vorhaben, so super ruhig und total souverän die Argumente zu bringen, die ich halt ihm entgegensetzen wollte. So. Und ich glaube, ich war 20 Sekunden war ich ruhig. Und dann war ich schon so, du bist ein Rassist, das kann doch nicht wahr sein. Das war echt schlimm, das war wirklich, wirklich schlimm, weil ich das Gefühl hatte, dass der Typ sich selbst benutzt, um so Rassismen einfach salonfähig zu machen. Dass er sich hergibt und sagt so, nee, das ist schon okay. Ihr müsst nicht aufpassen, dass ihr andere verletzt, weil das ist deren Problem. Es ist nicht euer Problem. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Die verletzt sind, die haben ein Problem. Und das fand ich so schlimm. Und man hat oft das Gefühl, so, wenn es um Rassismen geht, dass es immer so, dass es nur ein Problem der Opfer ist. So. Aber das stimmt nicht. Das ist genauso beim Sexismus dasselbe so. Wenn ihr Sexismus erfahrt, dann ist es mein Problem, weil ich in derselben Gesellschaft lebe. Und wenn ich Rassismus erfahre, dann ist es euer Problem genauso wie meins, weil wir in derselben Gesellschaft leben. Ich lebe nicht in einer anderen. Und man braucht nicht so tun, als ob das quasi immer, ja, ja, das ist da drüben das Problem und das ist da hinten. Und Klimawandel, das ist irgendwo nur bei denen, die dran glauben, dass es damit ein Problem gibt, so. Aber so, der Trump glaubt nicht dran, also ist es nicht sein Problem. Das, it's not working that way. Das gehört uns allen, das Problem.
Menschen sind da.
Ja, klar. Nee, das würde ich sagen, das sind sehr schöne Abschlussworte. Demokratie, why not, sagen wir. Feminismus nicht kann. Ariane spielt noch einen kleinen Blues zum
Abschied. Wir
wollen
jetzt fast noch rappen. Wollt ihr jetzt auch, dass er mal rappt?
Ja, ich finde auch.
Na klar, komm. Und ich habe die ganze Zeit hier mein Keyboard und ich habe, gib's mir mal jetzt ein Tempo und dann spiele ich was und du rappst, freestyle.
Das ja, aber das Demokratie sollte vorkommen, oder?
Na klar, das Wort Demokratie, das Wort Bit. Nein, natürlich nicht, kleine Scherz. Gib mir mal.
Okay, warte, ich überlege was Cooles.
Ihr macht ja auch das alle. Versteht ihr? Ihr macht das alle. Wir rappen jetzt. Oh yeah.
Für die, die nicht wissen, was Freestyle-Rap ist, man denkt sich den Text nicht zu Hause aus, sondern in diesem Moment. Und Demokratie kommt vor. Und was war noch?
Müller, Matzko.
Okay.
Und vielleicht Grundgesetz.
Okay. Müller, Matzko, Grundgesetz und
das
Demokratie.
Das hat einen mega Flow ins Wort.
Ja, Grundgesetz. Baby. Geht sehr gut. Ja, ja. Wenn's um besten Freunde geht, dann hätte ich auf meinen Hund gesetzt. Lieb deinen Nächsten, so ähnlich steht's im Grundgesetz. Aber warte, wenn gerade eben der Junge rappt neben Müller und Matzko, dann ist es schon aus dem Grund perfekt, dass wir mitten in Ulm sitzen und darüber sprechen, wie man die Demokratie weiterbringt, ohne sie zu brechen. Nee, nee, wir packen das alle zusammen. Und so schaut es aus für jede Frau und jeden Mann. Schau mal, die Fotos werden gemacht, das ist ein Live-Podcast hier. Deswegen ist das alles live, was passiert. Wir reden und sprechen, ich rap hier über die Hammond von der Müllerin, ich glaub, das sollte man kennen. Das ist ein sehr berühmter Podcast. Wollte ich nur so mal sagen, so, ich denke mir, das rockt das Ganze noch und Leute werden sagen, gestern im Roxy, das war ein wunderbarer Abend, aber Gott sei Dank habt ihr das so lange noch im Internet, diesen Podcast, ja, die zwei Damen sind perfekt und vielen Dank an die Hoffnung Fridays for Future, es ist wirklich so krass, dass eure Bewegung gut war, gut ist und gut bleibt und ihr gut seid. Ich rap das alles, weil ich gar nichts mehr schreibe. Also vielen Dank, Ulm. Danke, dass ich hier sein durfte. Servus und peace out. Ja, so.
Matze Reckless on the microphone. Matzko singt jetzt noch den sexy Chorus. Matzko singt den sexy Chorus. 2, 3, 4 und los.
Mir ist alles nur egal, aber geh zu der Kommunalwahl.
Hier.
Juhu! Sie sind Groovy Baby! Dankeschön! Ulm, unser erster Live-Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Oh, schön, dass ihr alle da wart. Kommt's gut rum.
Ja, ausgelassen die Stimmung beim Erfolgspodcast live im Roxy Studio. Was für ein schöner Freestyle zum Thema Kommunalwahl, zum Thema Demokratie, zum Thema Grundgesetz. So schön, ein hochbegabter Mensch. Roger Reckless war da mit Frau und mit Hund. Stimmung war super. Ja, es war ein schöner Abend, oder?
Ein super schöner Abend und ich bin mega stolz auf mich, dass ich den ganzen Abend nie Kommunalwahl auf anal oder oral gereimt habe. Da bin ich so stolz auf mich, da kann man nochmal sagen, gut gemacht Müller, gut rumgekriegt. Den Abend waren ja auch mehrere ältere Leute da, die wollen wir nicht so verschrecken. Also, schöne Sache, der nächste Live-Podcast findet statt am 28. Juli 2019. Wieder mit einer Doppelfolge. Thema.
Alles kann, Feminismus.
Also richtig gute Themen. Und hinterher die Band Cosmo. Alle in Ulm. Mega geil. Wird ein Riesenfest. Kommt alle vorbei. Viel Spaß.
Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de.